Ja, ihr Lieben, auch von mir einen schönen guten Morgen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, wir freuen uns, Anita und ich freuen uns, dass wir ja in Chemnitz sein dürfen, heute mal wieder. Es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal hier war bei euch. Ich habe sogar Grüße mitgebracht. Das wird ja eigentlich so gang und gäbe, nicht, dass man grüßt, aber die sind taufrisch, die Grüße. Ich bin heute Morgen noch an unserem Gemeindehaus vorbeigefahren. Dort war schon Trubel, waren schon viele Leute. Und mein Schwiegersohn besonders, der Rico, hat mir nochmal ganz liebe Grüße mitgegeben an euch hier in Chemnitz. Also seid lieb gegrüßt. Ihr Lieben, ich möchte gerne heute Vormittag ein Bild malen. Natürlich im übertragenen Sinn gemeint. Ein Bild mit Worten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Bild in unserer humanitär geprägten Gesellschaft eigentlich nicht so richtig schön ist. Ich habe dazu einige dunkle Farben mitgebracht, die nachdenklich machen. Ich habe aber auch einige Grautöne dabei, wo ich gar nicht so richtig sicher bin, ob sie in dieses Bild passen. Aber ich habe natürlich auch sehr schöne, helle Farben dabei, wo ich mir sicher bin, dass wir sie brauchen, dass sie so wichtig sind für unser Leben. Und wisst ihr, ich wünsche mir sehr, dass ihr dieses Bild nicht nur heute verinnerlicht, sondern dass ihr dieses Bild auch in der nächsten Woche in eurem Alltag, auf eurer Arbeit, in eurer Schule, dass ihr das Bild immer wieder vor euch habt und dass ihr dieses Bild anschaut. Ich habe diese Predigt vor einigen Wochen in Tierfeld gehalten und wir haben das so erlebt, dass dieses Bild lebte auch unter der Woche. Dass da Menschen tief beeindruckt waren von diesem Gemälde, es verinnerlicht haben und wir gute Gespräche hatten, auch in der Woche. Ich bin kein Liebhaber von abstrakter Kunst. Fehlt mir manchmal das Vorstellungsvermögen, wenn ich so abstrakte Bilder sehe oder so Gemälde. Ich bin eigentlich ein Freund von klaren Konturen und Strukturen. Und so soll dieses Bild auch werden, dass wir alle miteinander wissen, was wirklich gemeint ist. Ich möchte aber auch niemanden verurteilen, der ein Freund von abstrakter Kunst ist. Das möglicherweise sitzen hier welche, die das lieben. Ich möchte auch niemanden pauschal verurteilen. Das habe ich mal erlebt in Tierfeld. Da war tatsächlich auch ein Austauschdienst in Tierfeld, nicht aus Chemnitz. Das möchte ich sagen. Da ging es um Geld, um Macht, um Arm und Reich. Und dieser Bruder hat dann doch tatsächlich irgendwann gesagt, und die schlimmsten von allen sind die Apotheker. Und von Tierfeld war bei euch schon ein Apotheker zum Dienst. Der Thomas, ein ganz lieber, hingegebener Mensch, der mit seinen Mitteln ganz viel Gutes tut. Und wisst ihr, so ein Sack Federn ist schnell ausgeschüttet. Und hinterher hat es ganz viel Mühe gemacht, diese Federn wieder einzusammeln. Ja, und auch Vergebung zu erleben. Lieben, in uns herum, in mir, in dir, in unserer Gesellschaft, im kleinen Einmaleins des alltäglichen Lebens, in unseren Ehen, dessen bin ich mir bewusst. Wir sind schon sehr lange verheiratet und auch bei uns ist das da, in unseren Familien, in der Nachbarschaft, im Arbeitskollektiv, ist etwas, was man nicht so richtig greifen kann, was aber irgendwie alles durchdringt, was da ist. Manche wollen es schönreden, manche wollen es wegreden. Manche haben längst resigniert und schauen abends nicht mehr mal die Nachrichten, weil das dort am laufenden Band da ist dieses Etwas. Und im Voraus noch eine Feststellung, bevor ich richtig einsteige. Wir brauchen etwas Stärkeres gegen dieses Etwas. Sonst werden wir an diesem Etwas persönlich oder auch gesellschaftlich scheitern und irgendwann abstürzen. Wir brauchen etwas Stärkeres. Und ich möchte gerne eine kleine Präsentation starten. Ich hoffe mal, dass das jetzt gelingt. Das ist mein Thema heute. Weil Sünde das Leben zerstört. Zugegebenermaßen muss ich sagen, das ist ja so ein Halbsatz. Und man kann ihn schon auch in verschiedene Richtungen deuten. Weil Sünde das Leben zerstört, vielleicht ist die Welt, wie sie ist. Wir erleben sie auch ganz aktuell so. Weil Sünde das Leben zerstört, brauchen wir ein starkes Mittel, eine Hilfe, eine Heilung. Ich denke, das tut man ja schon länger so, auch bei Titeln, bei Buchtiteln, dass man mit so Halbsätzen Spannung erzeugt. Spannung wenigstens für den Anfang einer Stunde, auch heute, dass die Spannung hochgehalten wird, dass niemand einschläft. Das wünsche ich mir auch, dass heute niemand einschläft. Wir hatten vor kurzem die History-Ausstellung bei uns und da ging es auch um Reformatoren, unter anderem auch um Calvin. Und Calvin war ein relativ strenger Reformator. Und das war damals in der Anfangszeit tatsächlich so, das habe ich gelernt bei dieser Ausstellung, dass es da kleine Strafen gab für die, die im Gottesdienst eingeschlafen sind. Habe ich etwas schmunzeln müssen. Ich weiß nicht, was sie machen mussten. Wahrscheinlich den Gemeinderaum reinigen. Ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist, was da für Restriktionen gibt, wenn jemand einschläft. Ja. Weil Sünde das Leben zerstört. Das könnte auch so ein bisschen ein Wahlkampfmotto sein. Angenommen, jemand will gerne in der Politik was bewegen, da könnte auch so eine Rede führen. Wisst ihr, ich setze mich dafür ein, weil das Böse die Gesellschaft zerstört, das Leben zerstört, brauchen wir einen starken Staat. Wir brauchen eine Politik, die gute Rahmenbedingungen schafft, die das Böse reglementiert und eingrenzt und das Gute belohnt, damit niemand mehr auf abwegige Gedanken kommt. Und dieser Redner könnte sagen, dafür setze ich mich ein. Zweitens könnte er sagen, weil Sünde, weil die Straftaten, weil das Böse das Leben zerstört, brauchen wir eine starke, unabhängige Justiz mit unbestechlichen Richtern, Anwälten und Schöffen. Wir brauchen gute und mehr Gefängnisse, wo das Böse weggesperrt wird. Dafür setze ich mich ein. Drittens, weil Sünde das Leben zerstört, brauchen wir unbedingt mehr Polizei auf den Straßen, auf den Plätzen. Als wir vorhin hier einparkten, fuhr ein Polizeiauto vorbei. Ich dachte, klasse, in Chemnitz sind die Leute gut geschützt. Wir brauchen mehr Polizei. Wir brauchen möglichst Überwachung auffälliger Personen. Vorratsdatenspeicherung ist ja in aller Munde, damit das Böse erstickt wird. Und wenn Polizisten auffällig werden, brauchen wir ein Organ, das die Polizei überwacht. Wir brauchen. Ist das die Lösung, ihr Lieben? Aber was braucht die Person, von der ich euch jetzt erzählen möchte? Eine wahre Geschichte. Wir arbeiten, Anita und ich, auf unserem Grundstück. Ich weiß nicht, es war ein Sonnabendvormittag. Wir haben dort wahrscheinlich Platten oder irgendwas gelegt. Plötzlich hält ein Auto in unserer Einfahrt. Ein junger Mann, den ich gut kannte, parkt, Er schien sehr bedrückt zu sein. Ob ich etwas Zeit hätte, sagte er in einem sehr traurigen Ton. Natürlich hat man Zeit für so jemanden. Und wir gingen ins Haus, in ein Zimmer, wo wir uns ungestört unterhalten konnten. Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis dieser junge Mann überhaupt einen Satz herausbrachte. Wir standen oder saßen dort in diesem Zimmer und ich dachte, was soll das denn jetzt nun werden? Und dann hat er es unter Tränen herausgestammelt. Wir haben es weggemacht. Was denn weggemacht? Das Baby. Wir haben das Baby weggemacht, das kleine Leben. Es passte nicht in unsere Lebensplanung. Wir haben uns geschämt. Es war am Weg, ein erschütterter, gequälter junger Mann stand oder saß vor mir. Wohin mit dieser Last, ihr Lieben? Wohin? Ich weiß nicht, was der ausgestanden hat in seinem Auto, bis er auf dem Weg zu mir war. Wie oft er den Gedanken hatte, ich kehre doch lieber wieder um. Das kannst du doch niemandem sagen. Wohin mit dieser Last? Und ich frage euch das, ihr lieben Chemnitzer, wohin? Wohin hätte ich ihn schicken können an diesem Vormittag? Zur Partei? Zur Politik? Zur Politik, die mehrheitlich die Hand hob, als die Rahmenbedingungen für Abtreibungen geschaffen wurden, hätte ich ihn dorthin schicken können? Hätten Sie ihn verstanden oder hätten Sie die Achseln gezuckt? Wäre er dort entlastet worden? Hätte ich ihn zum Gericht nach Zwickau schicken sollen? Zeig dich an. Zu denen, die die jeweilige Politik zu vertreten haben? Oder zur Polizei? Zur Polizeiwache nach Wilkau, dort wo sie damals die aufzupassen hat, dass die Rahmenbedingungen und die Gesetze der Politik eingehalten werden. Hätte man vielleicht auch dort die Achseln gezuckt. Wisst ihr, bei meiner Vorbereitung ist mir damals Judas Iskariot eingefallen. Judas hatte seinen Herrn verraten. Das hat ihn sehr zu schaffen gemacht letztlich. Er hat 30 lumpige Silberlinge dafür bekommen. Und er hatte ein großes Problem damit. Er ist damit nicht mehr fertig geworden. Er hatte dieses Geld in dem Beutel und ging zum Tempel und warf es dort hinein. Ihr kennt diese Geschichte ja. Er ist zu denen gegangen, die ihn eigentlich hätten helfen können, müssen. Er warf das Schuldgeld verzweifelt in den Tempel. Was war die Antwort, mein lieber Judas? Das ist nicht mehr unser Problem. Sieh du zu. Und er sah zu. Und sie fanden ihn später aufgehängt. Das ist zerbrochen an dieser Schuld. Wie viele Menschen haben schon auch in unserer Gegenwart einen solchen Weg gewählt, weil sie keine Antworten gefunden haben auf ihre Schuld, auf ihr belastetes Gewissen. Weil Schuld öffentlich legitimiert wird und wurde, wissen Menschen heute nicht mehr, wohin damit. Wohin hätte ich ihn schicken können, diesen jungen Mann, ohne das Zimmer zu verlassen? Damals haben wir die richtige Adresse gewählt. Und dieser Mann hatte auch überhaupt kein anderes Ziel. Es war ihm sehr wohl bewusst, dass er und seine Frau schuldig geworden sind. Schuldig geworden sind vor dem Schöpfer des Lebens, der dieses Kind ins Leben gerufen hat. Und er wusste, wo seine Schuld hingehört. Und dann hat es wieder unendlich lange gedauert, als wir dort knieten, dass er dann diesen Satz herausbrachte: Herr Jesus, bitte vergib. Es hat lange gedauert. Und wisst ihr, ihr Lieben, der Herr Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen dem heiligen und lebendigen Gott und zwischen dir und mir, wenn es um Schuld geht. Wir haben an diesem Samstag eine göttliche Zusage, ein göttliches Versprechen beim buchstäblichen Wort genommen. Und das ist uns allen sehr gut bekannt aus der Bibel. Ein wunderbarer Vers, den ich sehr liebe, wenn wir unsere Sünden bekennen. So ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das haben wir dort buchstäblich erlebt. Entlastung, Vergebung erlebt. Und wisst ihr, ich bin mir so ziemlich sicher, in dem, was ich jetzt sage, vielleicht ist es auch ein bisschen gewagt für euch. Es wird der Tag kommen. Da werden diese drei, der Vati, die Mutti und dieses Baby, dieses Kind, in der Ewigkeit sein. Die werden sich dort treffen. Und wir lesen in der Offenbarung Johannes 21, und er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und das Kind wird zu ihren Eltern kommen und wird sagen: Vati, Mutti, es ist alles gut. Es ist alles gut. Das ist Vergebung. Bis ins Letzte hinein. Und ihr Lieben, ich möchte, dass wir das auch erleben. Diese Vergebung in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserem Arbeitsfeld, in unserer Nachbarschaft. Viel mehr habe ich heute Vormittag eigentlich nicht zu sagen. Eigentlich würde das auch schon reichen. Es gibt Verantwortungsträger in unserem Land. Ich mag ihn sogar. Gregor Gysi zum Beispiel. Ist euch auch ein Begriff, ne? Politiker, wo manche sagen, dass er in der falschen Partei ist oder war. Egal. In einem Gespräch zwischen Peter Hane und Gregor Gysi kommt es zu folgender Aussage. Herr Gysi sagt sinngemäß: Wenn ich in die Kirche gehe, erwarte ich, dass man von Sünde spricht. Erwarte ich, dass man mir gehörig die Leviten liest, sagt ein linker Politiker. Das erwartet er, wenn er an die Kirche geht. Und wisst ihr, beides geschieht heute Vormittag. Wir sprechen von Sünde. Und ich lese euch die Leviten. Ist das okay? Das klingt negativ, nicht wahr? Leviten lesen im umgangssprachlichen Gebrauch. Aber das ist durchaus was sehr Positives. Leviten damals in der Bibel, im Alten Bund, haben dem Volk Israel, dem Volk Gottes, zuerst vorgelesen, wie Leben gelingt, wie Leben gut wird. Und ich staune immer wieder, warum diese Leute damals darauf nicht eingegangen sind. Sie hätten ein herrliches Leben haben können auf dieser Erde, die Israeliten, mit diesen wunderbaren Zusagen, die die Leviten dem Volk vorgelesen haben. Aber die Leviten haben auch nicht verschwiegen, was die Folgen sind, wenn Sünde das Leben zerstört. Dieser Ausspruch geht ja zurück auf das dritte Buch Mose. Bibelkenner wissen das. Das dritte Buch Mose heißt Levitikus. Und dort haben Leviten dem Volk vorgelesen. In diesem Buch geht es in allererster Linie um ganz viele Opferanweisungen. Es fällt schon auch einigermaßen schwer, dieses Buch zu lesen, hintereinander weg. Es geht um Opferanweisungen, die im Wesentlichen dieses Problem der Sünde zum Inhalt haben und wie man sie los wurde damals. Peter Hane, dieser Journalist, den viele mögen, manche auch nicht so, Das ist auch jetzt egal, schreibt in seinem Buch, das Maß ist voll, etwas über Kirche und über Gemeinde. Und ich möchte mich da voll mit hineinnehmen, wenn das denn so ist. Und er schreibt, wir erleben in unseren Tagen eine Kirche, die keiner mehr braucht. Und ich fand diesen Satz schon ganz schön daneben, als ich ihn einfach so losgelöst las. Man muss schon die Mühe machen, dieses Büchlein zu lesen, um zu verstehen, was damit wirklich gemeint ist. Und ich möchte es auf unser heutiges Thema beziehen und so ausdrücken, eine Kirche, eine Gemeinde, in der man nicht mehr von Sünde sprechen darf, wo das nicht mehr vorkommt, wo das out ist, wo das verschwiegen wird, ist eine Kirche, die keiner mehr braucht, die wirklich keiner mehr braucht. Denn das ist das zentrale Thema der Bibel. Von Anfang an, im Alten und auch im Neuen Testament. Martin Luther war es, der als Mönch diese Frage stellte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wir haben gestern, Anita und ich, nochmal auch von einem Mann, Dr. Klaus Eickhoff, ein Video angeguckt, der auch Römer Kapitel 3, wo diese negativen Dinge aufgezählt werden, wie der Mensch ist. Und dann dieser Vers, genau wie bei Martin Luther, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Und dieser Klaus Eickhoff hat gesagt, das hat in mir eingeschlagen wie ein Blitz. Ich bin aus diesem Seminar hinausgelaufen in den Wald und habe gejubelt vor Freude. Umsonst gerechtfertigt durch Jesus Christus. Das ist befreiend, wenn man das so sagen kann und so erleben kann. Eine Kirche, in der man elementare Sätze aus Gottes Wort Sinn entleert oder umdeutet, wo man sich nicht mehr traut, über Römer Kapitel 1 zu predigen, zu sprechen, und wo man vor der sogenannten Regenbewegung zusammenzuckt, ist eine Kirche, die keiner mehr braucht. Ja, Jesus sagt es sehr deutlich. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen zu werden und von den Menschen zertreten zu werden. Und ich fürchte, ihr Lieben, und vielleicht ist es euch auch schon so zum Bewusstsein gekommen, das ist der eigentliche Grund, warum Kirchen leer und leerer werden. Weil alles gleichgültig ist, gleichgültig. Weil man genauso zu einem Volksfest gehen kann, weil man nichts mehr schmeckt. Weil auf der einen Seite quellfrische Klarheit fehlt, dieses Bild mit klaren Strukturen und Farben. Und auf der anderen Seite diese übersprudelnde Freude, die aus der Klarheit des Wortes Gottes kommt, zum Beispiel durch die Vergebung unter Christen. Das wünsche ich mir auch für diesen Gottesdienst heute Vormittag, diese übersprudelnde Freude aus der Vergebung. Und wisst ihr, ich bin schon lange dabei in der Gemeinde. Wir lieben den Herrn Jesus, aber wir haben das erlebt auch in unserer Ehe immer und immer wieder, dass wir auch aneinander schuldig geworden sind. Und das ist manchmal schwer viel zu sagen, Anita, vergib mir wieder und nochmal. Und vorige Woche war ein Missionar da aus Papua Neuguinea. Dort ist es schlicht und einfach nicht in, dass man sich verzeiht. Weder Frauen ihren Männern, noch Männern, ihre Frauen um Verzeihung bitten. Das ist nicht gesellschaftsfähig. Und wenn sie Christen werden, beginnt diese neue Kultur, dass man sagt, vergib mir, verzeih mir. Und das fußt auf das Kreuz von Golgatha. Nur dort, in Verbindung mit diesem Geschehen, ist wirkliche Vergebung möglich. Ansonsten ist es tatsächlich nur Gras drüber und irgendwann wächst es wieder durch. Wollt ihr eigentlich wissen, wie diese Predigt entstanden ist, die ich euch jetzt halte? Ich verrate es euch. Junge Menschen, Jugendliche aus unserer Gemeinde, kamen eines Tages und sagten, wir möchten mal gerne was über Sünde hören. Das ist ja schon gewöhnlich. Dieses Wort gibt es ja schon fast nicht mehr in unserer Gesellschaft. Woher sie kommt, was sie aus uns macht, wie ich sie loskriege. Und etwas später, nach dieser Jugendstunde, kamen diese jungen Leute und sagten, aber bitte, das solltest du auch unseren Eltern sagen. Und auch unseren Großeltern sagen. Und unseren Gästen sagen. Zunächst habe ich sie nach Großmächten gefragt. Natürlich wurden die üblichen Verdächtigen genannt, allen voran die USA, eine Großmacht, China, Indien, Russland, dass sich diesen Ruf sehr blutig zurückerobern möchte in unseren Tagen. Welcher Wahnsinn! Alle diese Mächte haben eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Das lehrt uns die Geschichte. Schon über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende. Eine begrenzte Zeit. Sie danken ab. Manche erlauben ein gutes Leben. Manche bedrängen die Menschen. Ich habe dann den Fokus auf eine andere Weltmacht gerichtet, die hinter all den Weltmächten steht. Sie hat derzeit, sage und schreibe, 7,95 Milliarden Anhänger. Ich bin einer, der dazugehört. Du bist einer, der dazugehört. 7,95 Milliarden. Die Londoner Times hat eine Umfrage gemacht. Man sollte doch bitte einmal aufschreiben, was denn das Problem unserer Welt wäre. In einem kurzen Satz. Ein englischer Minister, Chesterton, antwortete mit einem einzigen Wort. Und ich schreibe euch das jetzt mal auf, was er den Journalisten mitgegeben hat, woran diese Welt krankt. Das hat er geschrieben, woran diese Welt krankt. Könnt ihr es alle gut lesen? Ich bin ein Teil dessen. Es gibt aber noch ein anderes Wort mit zwei Buchstaben. Er. Er. Ihr Lieben, von ihm, von diesem Er, von diesem Jesus Christus spricht ein schönes Lied. Ich sing das immer wieder sehr gern auch, mit ganzem Herzen. Schuldlos, schuldig und verraten. Hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden. Machst Frieden, der ewig hält. Der Jesus ist nicht einfach nur in unseren Krieg geraten. Der Sohn Gottes ist ganz bewusst in unseren Krieg hineingekommen, mitten hinein, und hat seine Hände ausgebreitet an diesem Kreuz. Sie haben sie mit Nägeln durchbohrt, haben den Sohn Gottes gekreuzigt wegen unserer, wegen deiner und meiner Schuld. Und nur deshalb, ihr Lieben, ist Vergebung möglich. Nur deshalb können wir Frieden mit Gott machen. Noch etwas Schönes, ihr Lieben. Dieser Mann, dieser Jesus Christus, den ich von Herzen liebe, der zwischen Himmel und Erde hängt an diesem Kreuz. Das war kurze Zeit später, als er dann auferstanden ist, als er diese Tatsachen gemacht hat, dass ein neues Leben möglich ist mit Jesus Christus, der sagt, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht Menschen zu Jüngern. Sagt ihnen diese Botschaft, kürzt nichts davon ab. Verkriecht euch nicht hinter Kirchenmauern. Verkriecht euch nicht hinter Wohlfühlhauskreisen. Geht an die Front, dorthin, wo Menschen die Wege ausgehen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Ich habe irgendwann wieder mal einen Satz gelesen, da saß ich beim Arzt in einer Zeitschrift. Auch wieder so ein Halbsatz oder so ein Themensatz. Die Erzlüge von der Erbsünde. Diese Überschrift hat mich in den Bann gezogen. Und ich dachte mir, das musst du lesen, was da unten drunter steht. Das war ja auch die Absicht dieses Journalisten, dass man das liest. Und wir hatten auch in der Jugendstunde über diese Überschrift gesprochen. Was wollte denn der Autor sagen mit diesem kernigen Satz, die Erzlüge von der Erbsünde? Er wollte Folgendes sagen. Es ist eine Generallüge, dass alle Menschen, gleich wenn sie geboren wurden, Sünder sind. Das wollte er sagen. Das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Man ging in diesem Artikel und man geht auch heute noch davon aus, dass im Grunde doch jeder Mensch gut ist. Wir leben ja in so einer humanistischen Anschauung. Jeder Mensch ist gut. Nur die Umstände machen Menschen schlecht, machen Menschen böse. Nehmt euch mit, ich nehme euch jetzt mit auf einen Spielplatz hier in Chemnitz. Ich weiß nicht, wo es hier welche gibt, aber es gibt sicherlich welche schöne Spielplätze mit Sandkasten und so weiter. Und es ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint. Erzieher oder Eltern, Mütter kommen mit ihren kleinen Steppkes dort auf diesen Spielplatz. Und es ist eine herrliche Idylle. Die Frauen relaxen, lesen, erzählen miteinander, die Kinder spielen. Plötzlich Geschrei. Geschrei im Sandkasten. Da ist doch jemand, der dem Nachbarkind tatsächlich die kleine Backform wegnimmt. Es dauert nicht lange, landet die Schaufel, kleine Sandspielschaufel auf dem Kopf dessen, der die Backform weggenommen hat. Krieg im Sandkasten, Krieg im Sandkasten. Einjährige, Zweijährige, Dreijährige. Und die haben noch nicht viel Böses erlebt. Die sind auch teilweise sehr wohlbehütet zu Hause aufgewachsen, wo es kein böses Wort gab. Was ist denn los? Es war doch so viel Spielzeug da. Es ist so viel Sand da. Es ist so viel Land da in Russland, ihr Lieben. So viel Land. Haben Menschen doch ein tieferes Problem, was nicht sein darf? Deshalb diese markigen Sätze, Erzlüge von der Erbsünde. Die Bibel widerspricht dieser These sehr, sehr deutlich, dass der Mensch im Kern gut ist. Dieser Tatsache widerspricht sie. Und ich möchte euch einige Bibelverse einfach zeigen in 1. Mose 8, 21. Denn das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Wir müssen ganz viele schlucken. Psalm 143, Vers 2. Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Hier 14, Vers 4. Wie könnte ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Und das schon zitierte Kapitel in Römer 3, Vers 10 bis 12, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und dann kommt ja dieser schöne Satz, aber werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Die Bibel spricht sehr klar davon, dass alle auch wirklich alle sind. Vom Baby bis zum Greis, von mir bis zu dir. Ich habe vor Jahren eine Predigt gehört, in der Heimatgemeinde meiner Frau in Halle. Der Redner, es kann auch eine Bibelstunde gewesen sein, ich kann das nicht mehr ganz genau sagen. Und dieser Redner hat da behauptet von der Kanzel aus, er sei mittlerweile kein Sünder mehr. Er sei mittlerweile vollkommen. Das war eine starke Aussage. Der eigentliche Prediger dieser Gemeinde, der alte Bruder Herm, Bruno Herm, ein ehemaliger Missionar, der dort in Halle dann Prediger war, hat etwas Erstaunliches gemacht. Vor laufender Kamera, könnte man sagen. Die gab es damals noch nicht. Er hat ganz kurz die Predigt unterbrochen, weil das sofort klargestellt werden musste. Und hat gesagt, doch, lieber Bruder, doch. Wir sündigen, solange wir leben. Aber wir sind begnadigte Sünder. Das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Wir haben den kennengelernt, der unter allen Menschen der Einzige ist, der wirklich bezahlt hat für Sünde. Er war ohne Sünde. Der das Reinigungsmittel hat, das stärker ist als aller Schmutz. Ich wollte damals um dieses Kreuz so ein rotes Tuch machen. Eine Symbolik für das vergossene Blut des Heilandes. Das ist das stärkere Mittel, das uns reinigt von aller Sünde, was es auch in meinem oder deinem Leben ist oder war. In 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Kapitel 2, Vers 2. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt, für deine, für meine, für ganz Chemnitz, für die ganze Welt ist der Herr Jesus gestorben. Wer das denn annehmen will, wer das bis in sein Herz hinein verstanden hat, sündigt nicht mehr gern. Und macht das nicht mehr einfach so, lapp sich dahin, mach nicht seine Frau fertig, guck kein Pornofilme mehr an. Und auch sonst geht er doch schonend um, auch mit den Mitmenschen. Wenn du den Herrn Jesus liebst, ihn in dir zu Hause wohnen lässt, werden die Unfälle vielleicht seltener. Aber es wird dir immer größere Schmerzen machen, wenn es doch wieder passiert. Und es ist unzählige Male in meinem Leben passiert. Ich habe mich mit 20 Jahren bekehrt. Nächstes Jahr, so Gott will, werde ich 70. Und wenn ich zurückschaue, gab es ganz viele, viele, viele dunkle Stellen. Und Vergebung war nötig. Und das hat unsere Ehe, unsere Familie frisch und lebendig gehalten. Das könnt ihr mir glauben. Ihr Lieben, die Gnade Gottes muss uns erziehen. In Titus 2, Vers 12 steht das. Die Gnade Gottes erzieht uns, nicht das Gesetz. Das Gesetz stellt fest, Das Gesetz verurteilt. Das Gesetz, ja, sagt uns eigentlich, wie es sein müsste. Die Gnade erzieht uns. Wer sich mit Jesus Christus, mit Gnade beschäftigt, wer die Bibel liest, der wird erzogen. Der wird irgendwie auch Jesus ähnlicher, obwohl Unfälle passieren. Das habe ich zur Genüge gesagt. Wir werden jetzt ein kurzes Video anschauen. Dieses Video, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe es, wer weiß wie oft, schon gesehen. Ich hoffe, dass das gut deutlich wird. Es ist leider in Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Aber es macht etwas wirklich Wichtiges deutlich.
Dad has always been a tinkerer. He likes working with his hands and figuring out how to fix things. For example, growing up, I don't remember my dad ever taking any of our cars to get an oil change. That was just one of those things he seemed to enjoy doing on his own. And over the course of a few oil changes, he would slowly fill up this large metal container with the used oil. And this stuff was dirty. I mean, filthy, basically sludge. And eventually he would take it to get recycled, but in the meantime, it sat alongside the wall of our garage underneath the eave. And my brother and I were given strict instructions to keep our distance. And we did. Except for the one time when I didn't. On that particular occasion, I was innocently strolling by when I stopped. And I took a couple steps back. And when I looked around, no one was in sight. And I remember I could hear the sound of my own heart beating as I looked down and saw myself reflected in that inky sludge. And I knew exactly what I should not do. And I did it anyway. I plunged both hands in until I was up to my elbows. And it was thick and slimy and dirty. Basically, it was awesome. And then, it wasn't awesome. I suddenly realized how much trouble I was in. The oil clung to me even as it was dripping off of my fingertips. So I tried to fling it off and made a bigger mess. At which point I tried to skim it off and wipe it off, but nothing was working. So I ran into the garage and I grabbed a rag that was way too small for the task. And at this point, total panic. So I snuck back into the house, into the bathroom, where I scrubbed and I scrubbed and I scrubbed with a bar of soap and water. But the only thing that I managed to do was smear the oil all over myself and all over the white porcelain sink and all over the bathroom tile. In trying to clean up my mess, I'd made it so much worse. So I did the only thing I could do. Dad? I could hear his footsteps coming from the living room. And then in the hallway. And as he opened the bathroom door, I burst into tears. Without a word, he took one of my oil-smeared hands and he guided me to the kitchen. And from underneath the sink, he pulled out this bottle of an orange-scented, sandy kind of soap that he squeezed into my hands. And then he stood there with me and helped me wash away the mess that I'd made. I watched as it disappeared down the drain. Sin makes an ungodly mess. It makes a mess of us.
It makes a mess of the things and the people that we use to try to clean it up and cover it up. And it simply cannot be gotten rid of unless you're given stronger stuff. And the good news is that when we call out to Jesus for help, He has stronger stuff.
Ich weiß es nicht, ihr Lieben, wo diese Eimer in eurem Leben stehen, wo ihr vorbeilauft und viele Male stark seid, wo es auch immer wieder passiert, dass wir eintauchen, dass wir uns schmutzig machen. Das ist die Realität. Wir dürfen das nicht verschweigen, auch in Gemeinden nicht, auch unter Christen nicht. Das ist die Realität unseres Lebens, dass wir schuldig werden. Aber dass wir rufen dürfen, Dad, Herr Jesus, hilf mir, reinige mich, vergib mir. Das ist die Erfahrung meines Lebens, unseres Lebens. Und ich wünsche mir so sehr, ihr Lieben, dass ihr dieses Bild, was hoffentlich entstanden ist jetzt in dieser Stunde, dass ihr es nächste Woche wieder mal anschaut und immer wieder mal anschaut. Es gibt ein schönes Lied und das wünsche ich mir eigentlich jetzt zu singen. Ich hoffe, dass ihr das in eurem Repertoire habt. Mutig komme ich vor den Thron. Ist das bekannt? Ja? Es ist ein neueres Lied. Ich hoffe, dass ihr Älteren, ich gehöre dazu, auch da gern mitsingt. Ja, das wäre schön, wenn wir das jetzt singen. Wir dürfen mutig vor den Thron Gottes kommen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir haben den Herrn Jesus als Mittler, der alles gut gemacht hat. Ich wünsche euch, ihr lieben Chemnitzer, ihr lieben Gäste und Freunde, dass das gängige Praxis in eurer Gemeinde wird und ist, in euren Ehen, in euren Familien, zwischen Eltern und Kindern und Kindern und Eltern, diese Vergebungsbereitschaft, diese Vergebung, das ist ein wunderschönes, helles, frisches Leben. Du darfst heute damit anfangen, darfst kommen, so wie du bist. Ja, wir singen jetzt dieses Lied und dann würde ich gerne doch dir das wieder übergeben, dass wir dann das Abendmahl feiern. Ich denke, mit diesem Bewusstsein ist es herrlich befreiend, den Herrn Jesus zu danken, das Brot zu nehmen und den Wein zu trinken und zu wissen, er hat vergeben. Amen.